kann man direkt dem Kind noch mitschenken, liest er dann in 10 Jahren.
Zum 18. gibt es dann das nächste. Ja, sehr schön.
Genau, pack das in 10 Jahren aus. Genau.
Ja. An der Stelle würde ich dann immer sagen, ja genau, weil es noch früh genug kommt, müssen wir sie eben auch früh genug darauf vorbereiten.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo. Zusammen mit Helene bin ich im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 9 bei Verwendo. Hallo Anja.
Hallo Helene.
Liebe Anja, ich habe uns heute mal wieder eine super spannende Gästin mitgebracht, nämlich die Magdalena Sporkmann. Herzlich willkommen, liebe Magdalena.
Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Wir freuen uns auch ganz doll.
Ja, schön, dass du da bist. Ich finde dein Wirken ganz spannend. Du bist Germanistin, Autorin, Journalistin und Speakerin. Und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das uns allen offensichtlich besonders am Herzen liegt, nämlich das Thema Finanzbildung. Du machst dich da für Kinder, aber besonders für Mädchen stark und hast das Buch Miss Money geschrieben. Mhm. Damit möchtest du Mädchen frühzeitig einen selbstbewussten Umgang mit Geld vermitteln. Wieso hast du dich speziell für die Zielgruppe Mädchen entschieden?
Also ich habe gemerkt, als ich selber angefangen habe, mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und wie das so ist, Dinge, die einen interessieren, die einen beschäftigen, die bespricht man dann auch im Freundeskreis, dass meine Freundinnen dann häufig gesagt haben, ach, Geld ist mir nicht so wichtig oder um unsere Finanzen kümmert sich mein Mann oder mein Papa oder mein Bruder. Auf mysteriöse Weise brauchten die also immer Männer sozusagen, um sich um die Finanzen zu kümmern, oder die konnten das vermeintlich besser. Und ich fand das aber alles gar nicht so furchtbar kompliziert. Also in dem Moment, wo ich mich dem Thema Finanzen geöffnet habe, habe ich eigentlich auch relativ schnell überblickt, okay, man kann sich das schon selber aneignen, das Wissen, was man braucht, um finanziell sicher durchs Leben zu kommen. Warum machen das meine Freundinnen denn nicht? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe eben gesehen, dass es eine Lücke in dem Selbstbewusstsein zwischen Männern und Frauen gibt, was das Thema Finanzen angeht. Und habe dann so darüber nachgedacht, wie auch Vorbilder uns prägen, und bin zu dem Schluss gekommen, vermutlich kommt es eben daher, dass Frauen jahrhundertelang vom Geld ferngehalten wurden und ja noch unsere Großeltern und Elterngeneration häufig in der traditionellen Rollenverteilung gelebt hat. Das heißt, es wurde also vorgelebt, die Männer kümmern sich um das Geld. Und wir wissen ja, dass diese Abwehrhaltung zum Thema Finanzen, das geringere Finanzwissen und vor allem aber auch das geringere Selbstbewusstsein von Frauen in Sachen Finanzen dazu führen, dass Frauen häufig in Altersarmut landen, weil sie sich einfach nicht genug in ihrem Erwerbsleben um das Thema Finanzen kümmern. Und das wollte ich ändern und habe dann eben gesehen, ich muss bei der jungen Generation ansetzen, damit die sozusagen nicht wieder diese Erfahrung macht, meine Mutter kümmert sich nicht um das Thema Finanzen, muss ich also später auch nicht machen, sondern ich wollte gleich von Anfang an sozusagen das, nicht nur das Wissen, aber auch das Selbstbewusstsein mitgeben, dass Finanzbildung ganz natürlich zum Leben gehört. So wie wir Sprachen lernen, so wie wir Mathematik lernen, so wie wir was über Kunst lernen in der Schule, sollten wir eben auch über Finanzen lernen. Da das aber auf vielen Lehrplänen nicht steht, habe ich es in Buchform gebracht und eben explizit für Mädchen, um sie an dieses Thema ranzuführen.
Für welches Alter ist denn dieses Buch ungefähr?
Ich war der Überzeugung, dass man auch schon Kindern im Vorschulalter das Thema Finanzen wirklich sehr, sehr einfach erklären kann. Der Verlag hat sich dann aber für das Alter ab 12 entschieden. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, in welche Gruppen LeserInnen eingeteilt werden vom Buchmarkt. Und ab 12 ist eben so eine Gruppe. Und das ist auch sinnvoll, denn ab 13 zum Beispiel kann man ja legal arbeiten als Jugendliche und Jugendlicher in Deutschland. Das heißt, das Thema Schülerjobs ist dann eben auch nicht mehr so weit weg und kann schon gut aufgenommen werden von den LeserInnen.
Das greift ganz gut auf, dass wir vor einigen Wochen haben wir mit Dr. Liane Platz von der Uni Konstanz gesprochen, die gerade ein Lernspiel für Jugendliche entwickelt, das sich mit dem gleichen Thema beschäftigt. Und die hat auch davon gesprochen, dass es Sinn macht, Kinder ab 12 quasi mit dem Thema näher zu beschäftigen, weil sie legale Geschäfte tätigen können, weil sie geschäftsfähig sind in einem beschränkten Umfang. Glaubst du, dass Jungen generell eine bessere Finanzbildung bekommen?
Ja, es ist sehr, sehr schwierig, darüber Studien zu finden oder da eine Faktenlage zu finden. Also für Deutschland gibt es meines Wissens nach überhaupt keine Studien, die irgendwie belegen, dass Mädchen weniger Selbstbewusstsein oder weniger Wissen haben als Jungs. Also alle Studien richten sich da eigentlich auf Erwachsene. Es ist aber so, dass in Familien, das ist zum einen meine Erfahrung, aber auch das, was mir die vielen, vielen SchülerInnen und LehrerInnen erzählt haben, in den Schulen, in denen ich unterwegs bin, auch mit meinem Buch, dass mit den Mädchen eben weniger über Finanzen gesprochen wird durch die Eltern als mit den Jungen und dass die Jungs auch zum Beispiel stärker dazu ermutigt werden, ihr Gehalt zu verhandeln, wenn sie einen Schülerjob annehmen oder wenn sie irgendwie so in der Nachbarschaft kleinere Tätigkeiten verrichten, dann wird eben stärker sozusagen von den Eltern ermutigt, verhandel doch auch, wie viel du da bekommst. Oder es wird zumindest einfach mehr über dieses Thema gesprochen.
Ja, das macht leider mal wieder deutlich, wie groß eigentlich das strukturelle Problem des Patriarchats ist. Frauen Handlungsspielräume möglichst klein zu halten, wie du gesagt hast. Ich glaube, seit wann darf man in Deutschland selbst ein Konto haben? Seit 1975?
Ja, seit 1958, glaube ich tatsächlich, dürfen Frauen eigenes Geld verdienen und verwalten, zum Beispiel in Form eines Kontos, ohne die Erlaubnis ihres Mannes einzuholen. Also es ist einfach noch gar nicht so lange her. Und bis vor kurzem, ich glaube bis vor 2 Jahren, das ist die eine Studie, die es gibt, gab es sogar eine Taschengeldlücke zwischen Jungs und Mädchen. Also die Jungs haben mehr Taschengeld bekommen als die Mädchen. Das ist jetzt seit wirklich kurzem erst nicht mehr so.
Aber tatsächlich beobachte ich das schon immer noch, dass die Mütter von Jungs, allerdings sind das dann meistens nur Jungs. Also sie haben dann nur einen Jungen oder zwei Jungs. Bei gemischten Kindern ist es nicht so, aber bei nur Jungs habe ich schon beobachtet, dass die großzügiger sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch fürs Taschengeld ist, aber auch für Geschenke und dergleichen, als bei Mädchen. Also es ist jetzt nur eine reine Feldstudie aus meinem eigenen Umfeld, aber darüber habe ich mich schon mit Mädchenmamas unterhalten. Also es ist nicht nur mir aufgefallen.
Damit ist dein Buch ja auch nicht nur echte Finanzbildung, sondern ja auch ein Stück weit Ausbildung von Selbstvertrauen, Chancengleichheit und Zukunft ein Stück weit für Mädchen. Soll das Buch auch die Mütter ansprechen?
Sehr gerne. Ich glaube auch, dass tatsächlich viele Mütter dieses Buch ihren Töchtern schenken und dann gemeinsam mit den Töchtern lesen und lernen. Und viele haben mir auch schon gesagt, nach Lesungen, die ich für das junge Publikum gemacht habe, haben mir eben viele Mütter oder Tanten oder Großmütter, die begleitet haben, gesagt, endlich mal ein Buch, in dem ich das Thema Finanzen auch verstehe. Und das fand ich auch so interessant an diesem Arbeitsprozess, dass ich im Grunde das, was Finanzratgeber für Erwachsene erklären, eben so einfach auch erkläre, dass es auch Kinder verstehen. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, dieses Thema ist eben nicht unendlich komplex. Also man muss nicht BWL studiert haben, um sich um seine persönlichen Finanzen kümmern zu können, sondern man kann es tatsächlich kinderleicht erklären. Und wenn das Erwachsene, wenn das Mütter, Großmütter, Tanten dazu ermutigt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, umso besser.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich bin auch in die Branche gekommen, weil ich dachte, ich müsste mal irgendwas fürs Alter tun. Was mache ich denn das? Kann ja nicht so kompliziert sein, sich da mal einzulesen. Und bin aber nicht fündig geworden. Ich dachte, Riester wäre eine gute Option und habe aber nicht gefunden, was ist eigentlich Riester, für wen macht Sinn, sondern immer nur, ich bin die beste Versicherung, alle anderen sind mies. Und dachte, das kann's ja nicht sein. So, und ja, also es ist halt keine Rocket Science, also es ist nicht kompliziert, aber es wird halt von der Branche gern kompliziert gehalten, damit man noch möglichst viele Berater braucht, die dann zu Lasten oder zumindest auf Kosten der Kunden Geld verdienen können und man eben selbst keine Entscheidung trifft. Also das war immer mein Horrorszenario, dieses Vertrau mir, unten rechts unterschreiben bitte. nee, ich möchte, dass nur jemand unterschreibt, der es verstanden hat und sagt, hey, finde ich gut, halte ich sinnvoll für mich. Oder auch einfach sagt, nee, vielen Dank für die Info, aber habe ich entschieden, will ich so nicht.
Ja, verstehe ich gut. Und ich glaube aber oft ist da auch gar nicht unbedingt eine böse Absicht dahinter, sondern ich glaube, dass oft, wenn wir uns für eine Ausbildung entscheiden, die ja relativ einseitig passiert, also Menschen, die was über Wirtschaft lernen, die vielleicht VWL oder BWL studieren, lernen selten zum Beispiel, wie man einen gut verständlichen Text schreibt. Wohingegen ich zum Beispiel ja Literaturwissenschaft studiert habe und auch in verschiedenen Genres schon in meinem Studium geschrieben habe. Ich habe also gelernt zu schreiben und mich auszudrücken, habe mir dieses Finanzwissen privat angeeignet und dadurch war ich sozusagen auch in einer prädestinierten Position, das einfach zu erklären, weil ich eben gelernt habe, worauf man achten muss, um Dinge verständlich zu erklären. Und ich denke, häufig Menschen, die sich in MINT-Fächern umtun, die bekommen eben gar nicht unbedingt Workshops oder Seminare zu dem Thema, wie drücke ich das, was ich als Fachkraft, als Fachwissen auch aufnehme, wie drücke ich das eigentlich allgemein verständlich aus für Leute, die eben nicht das studieren, was ich studiere?
Das klingt richtig spannend. Ich habe auch gerade gedacht, wir lernen unseren Kindern Mathe und wenn sie das richtig gut können, wie du gerade sagtest, dann schicken wir sie auf ein Gymnasium mit einem Schwerpunkt in diese Richtung, also MINT-Schwerpunkte. Und wir lernen ihnen aber trotzdem nicht dann mit Finanzen umzugehen. Sie lernen nur zu rechnen. Sie lernen aber nicht, auf was ist zu achten, was sind Verträge und wo lege ich Geld an und was ist Rendite und was ist Liquidität und dergleichen. Also zumindest immer nur wird das immer nur so angeraunt. Bist du ein Freund davon, von der Idee, dass man das in Schulen lehrt oder findest du, das gehört nach Hause?
Nein, ich würde das auf gar keinen Fall den Eltern überlassen, denn was dann passiert ist, dass sich eigentlich so eine Chancenungleichheit fortpflanzt. Denn es ist so, dass häufig in Familien, in denen es Geld gibt und in denen es vielleicht auch eigene Unternehmen gibt, natürlich nicht nur dieses Geld vererbt wird und diese Unternehmen vererbt werden und vorgelebt wird, wie man eben unternehmerisch handelt, sondern es wird auch ganz viel Finanzwissen mitgegeben. Und auf der anderen Seite beobachte ich häufig bei Kindern und Jugendlichen, die in finanziell prekären Situationen aufwachsen, dass sie von ihren Eltern zwar sehr, sehr gut mitbekommen, wie man nachhaltig wirtschaftet, also schaut, dass man nicht mehr ausgibt, als man einnimmt, einfach weil es diesen ökonomischen Zwang auch gibt in den Familien. Und diese Kinder lernen häufig auch kleinere Summen zu sparen, lernen aber einfach nichts darüber, wie man sein Geld tatsächlich vermehren kann. Also wie man es nicht nur bewahren kann und damit auskommt im Alltag, sondern es auch langfristig vermehren kann. Sie lernen nichts über die verschiedenen Berufsperspektiven, die es gibt, darüber, dass man eben auch zum Beispiel unternehmerisch tätig werden kann, einfach weil es dieses Wissen in den Familien nicht gibt. Deswegen bin ich absolut dafür, dass alle Kinder persönliche Finanzen in der Schule lernen. Das stößt allerdings häufig an Grenzen, weil wir immer noch so diese Überzeugung haben, in Deutschland über Geld spricht man nicht. Der Kapitalismus ist irgendwie böse und wir müssen aufpassen, dass die Kinder dann nicht verbildet werden. Oder was ich auch häufig höre, Kinder sollen spielen und nicht sich mit Geld beschäftigen. Das kommt noch früh genug und genau. Und an der Stelle würde ich dann immer sagen, ja genau, weil es noch früh genug kommt, müssen wir sie eben auch früh genug darauf vorbereiten. Denn was sonst passiert, und darüber gibt es tatsächlich viele Studien, ist zum Beispiel, dass sich Jugendliche verschulden. Das passiert also relativ häufig. Das ist die Generation, die als Digital Natives aufwächst. Die zahlen eben ganz viel digital, die machen ganz viel Online-Shopping. Und wir wissen eben, dass wenn wir Geld digital ausgeben, wir das gar nicht so richtig merken. Also wenn wir mit Bargeld hantieren, dann gibt es ja jedes Mal, wenn wir Geld ausgeben, so einen richtigen Schmerzreiz im Gehirn, haben Studien gezeigt. Es tut uns also weh, dieses Geld auszugeben. Das bleibt aus, wenn man digital zahlt und wenn man dann eben nicht die Grundlagen des Budgetierens und Sparens zum Beispiel gelernt hat, dann verkalkuliert man sich da ganz schnell und verliert den Überblick und steht dann schon ja als junger Erwachsener mit einem ganzen Schuldenberg da.
Plus, dass ich das Geld ja gar nicht jetzt ausgebe. Also die Klarna-Methode ist ja, ich kaufe heute Dinge, aber die bezahle ich gar nicht heute, sondern das Bezahlen verlagere ich auf mein zukünftiges Ich in 30 Tagen, 3 Monaten, wie auch immer, weil ich denke, dann werde ich das Geld schon haben. Auch das führt ja vielfach zu den hohen Schulden.
oder in kleinen Blöcken. Also in kleinen, ich kaufe das quasi in monatlichen Raten. Also ich kenne so viele Leute, die sich in wirklich auch sehr hohe Schulden teilweise gestürzt haben, weil sie alles auf Raten gekauft haben, also Möbel und aber eben auch Dinge, die es nicht unbedingt bräuchte, Küchenmaschinen und so dergleichen. Darüber wollen wir ja tatsächlich auch mal eine Folge machen, Helene. Also ich finde das ein ganz wichtiges Thema in puncto Finanzbildung, dass man mal über diese Mini-Kredite und dieses Vertagen von Zahlungen und überhaupt Online-Zahlungen spricht. Aber dazu später mehr.
Ich würde vielleicht an der Stelle gerne noch was ergänzen. Und zwar ist es ja nicht nur, also ist Finanzbildung ja nicht nur da, um dieses Schreckensszenario des Schuldenbergs zu vermeiden, sondern gerade diese Chance, die junge Leute auch haben, ist ja, dass sie einen sehr langen Anlagehorizont haben. Das heißt, wenn sie schon früh das Wissen hätten, wie Vermögensaufbau funktioniert und damit schon früh anfangen könnten, dann wäre es für sie eben im Laufe ihres Lebens auch viel leichter, tatsächlich ein Vermögen aufzubauen. Und auch an der Stelle kommt das Thema Chancengerechtigkeit da wieder rein. Was mache ich denn, wenn meine Eltern mir eben nicht Geld mitgeben können, um finanziell sicher durchs Leben zu kommen, sondern wenn ich da ganz auf mich allein gestellt bin? Also umso wichtiger ist es doch, da früh mit dem Vermögensaufbau anzufangen, um vielleicht auch eben mal selber in die Situation zu kommen, auch wenn man es nicht von zu Hause mitbekommen hat, eben das Kapital zu haben, um ein Unternehmen zu gründen oder um eine Immobilie zu kaufen. Und vielleicht auch aus so einem Kreislauf der Armut zum Beispiel dadurch auch rauszukommen.
Was ja gar nicht so leicht ist, weil ja draußen in der Wirtschaft alles getan wird, um auf den Konsum zu setzen, also gar nicht so sehr aufs Sparen, sondern gib das Geld doch lieber aus. Da kannst du doch jetzt schöne Dinge kaufen. Oder im Gegenteil, hey, nimm doch noch diesen Kleinstkredit auf. Das ist doch eine super Idee. Da kannst du dir jetzt den tollen Urlaub leisten. Ich habe aus der Erfahrung, also ich bin ja neben Versicherungsmaklerin auch noch Lehrerin an einer Berufsschule, an einer privaten, und habe da jetzt ja mit der Generation Z zu tun. Und bin da recht positiv gestimmt. Also was ich gut finde, ist, dass die alle wissen, dass sie was machen müssen. Ich finde, das ist so in meiner Generation der Millennials noch nicht der Fall. Also da habe ich immer noch KundInnen, die jetzt mit Anfang 40 kommen und denken, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um mit Altersvorsorge anzufangen. Ich finde, das haben die jungen Menschen auf dem Schirm. Ob sie was machen, weiß ich noch nicht. Mal gucken. In der Ausbildung sind sie da alle noch nicht. Das kann ich ein Stück weit verstehen. Auch wenn ich immer sage, naja, also wobei man sagen muss, das ist eine private Berufsschule. Das heißt, die verdienen kein Geld, sondern die zahlen sogar jeden Monat für diese Schule. Das heißt, das ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Aber das haben die zumindest schon auf dem Schirm und wissen, dass sie da was tun müssen. Und wissen, glaube ich, auch, dass, also klassische Kapitallebensversicherungen kennen die gar nicht mehr. Also die wissen auch schon, dass Aktien, ETFs, also zumindest Investments nötig sind und dass man nicht das Geld auf der Bank lässt und damit 0,25% auf dem Tagesgeld irgendwie was reißen kann. Das finde ich zumindest schon mal ganz positiv. Also die haben vielleicht noch nicht die Bildung, die sie brauchen, um das gut tun zu können, aber die wissen zumindest, dass sie sich diese Bildung irgendwann besorgen müssen und dass sie sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Aber ja, und ich glaube, da unterscheiden sich die Generationen nicht. Das ist halt so weit weg, also das Thema Sparen noch vielleicht näher, aber das Thema Altersvorsorge ist halt so weit weg, das lässt sich gut wegschieben, das beißt halt einen nicht, wenn man jetzt nicht damit anfängt, so das tut nicht weh, das nicht zu tun. Und dann tendieren wir Menschen ja dazu, Dinge, die wir für unangenehm halten, erstmal nach hinten zu schieben und zu sagen, das mache ich später. So mein Ich in 2 Jahren hat total Lust, sich mit dem Thema Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Das darf das dann machen. Ja, finde ich sehr spannend, auch deine Erfahrungen da in die Richtung. Und dann auch wieder sehr schön, dass es da, wie gesagt, jetzt die Bestrebungen gibt, ein Lernspiel zu entwickeln, das quasi Jugendlichen, es geht hauptsächlich so um Jugendliche in der Oberstufe, auf spielerische Art und Weise mit den Themen vertraut zu machen, also das Thema Investment und nicht so, also es gibt ja diese Planspiele, die ich auch manchmal für sehr flach halte und immer finde, es fehlt dann der Bezug zur Realität tatsächlich. Also ja, ich sehe Angebot und Nachfrage, hier kann ich was aushandeln, hier kann ich investieren, aber dann fehlt im Prinzip, finde ich, der Transfer auf die reale Welt. Und das haben sie ganz gut vor, quasi auch das ganze Thema Reflexion. Warum hast du jetzt so entschieden? Würdest du dich jetzt nochmal so entscheiden? So, du hast dich für die sichere Variante entschieden. Wie fühlt sich das jetzt an? War das gut? Jetzt mit dem, was passiert ist, wie würdest du es in der Zukunft machen? da bin ich wirklich positiv gestimmt, dass da was Gutes bei rauskommen kann. Und das hatten wir auch, dass nicht nur das Thema Finanzen, also Finanzanlage drin ist, sondern auch so ein Stück weit das Thema, es können Dinge passieren. Also ich brauche vielleicht für manche Dinge auch eine Versicherung. So, mir brennt das Haus ab oder sowas. Also auch, dass man das Thema, was ja noch viel unangenehmer ist, so aus der Erfahrung, Versicherung, wo ich jetzt nicht Geld spare, sondern wo ich Geld ausgebe, was im Zweifel vielleicht weg ist, sich damit zu beschäftigen, das fand ich sehr spannend. Und ich glaube, das ist immer noch, das sage ich immer wieder, die einzige Chance, um da draußen als, wie sagen wir immer, als selbstständig wirtschaftendes Subjekt tätig zu sein und nicht auf den nächsten Berater von Bank, Versicherung, wie auch immer, reinzufallen, der einem erzählt, was man alles braucht und was nicht alles Schlimmes passieren kann und dass man doch jetzt auf jeden Fall diese 35 Versicherungen abschließen muss. Ja, da bin ich sehr positiv gestimmt. Glaubst du, es gibt Vorteile von einem Buch gegenüber einem Lernspiel? Oder ist es komplementär?
Ich glaube, ein Buch und ein Spiel ergänzen sich insofern ganz gut, als man mit dem Buch eben im eigenen Tempo lernen kann. Es ist auch, also es ist einfach erstmal eine Wissensquelle und dann funktioniert es aber auch als Nachschlagwerk. Wir kennen das alle. Man liest ein Sachbuch und am Ende weiß man vielleicht noch 10% von dem, was man gelesen hat. Und da ist eben der Vorteil eines Buchs, dass man sozusagen gezielt zurückgehen kann auch und sagen kann, Thema Versicherung, wie war das nochmal, wie treffe ich da eine gute Entscheidung oder wie genau funktioniert das mit dem Festgeld nochmal, ich möchte das nochmal nachlesen. Also man kann einfach ein Buch sozusagen im eigenen Tempo immer wieder benutzen und das ja baut eben so einen Wissensstock auf. Das Spiel hingegen ermöglicht zu erleben und auszuprobieren und das ist genau wie du gesagt hast, ganz, ganz wichtig, denn lernen können wir viel. Wenn wir es nicht anwenden, dann bringt es uns eben nichts. Und ich finde gerade beim Thema Finanzen ist ganz, ganz wichtig, klein anzufangen und Erfahrungen zu sammeln. Also viele, glaube ich, nehmen sich zu viel vor und starten dann entweder gar nicht, weil sie eben sagen, okay, das Risiko ist mir zu groß, jetzt für 500.000 Euro eine Immobilie zu kaufen. Würde ich auch niemals als erstes Investment empfehlen. Das ist einfach eine viel zu große Summe, mit der man da hantiert. Oder sie verkalkulieren sich eben völlig und machen eben Anfängerfehler mit großen Summen. Und beides sollte nicht passieren. Also ich ermutige eigentlich immer dazu, entweder spielerisch anzufangen, zum Beispiel tatsächlich in Form von Monopoly oder solcher Lernspiele oder aber auch mit einem Musterportfolio, wo man sich eben wirklich an der Börse ausprobieren kann, ohne echtes Geld einzusetzen und dann auch mit kleinen Summen einzusteigen, wenn man also wirklich Geld in die Hand nimmt. Ich weiß noch, mein erstes Investment waren 25 Euro in einen ETF. Das habe ich dann eine Weile so weiterverfolgt. Also ein paar Monate lang war dann mein Sparplan eben auf 25 Euro eingestellt. Und das hat sich als sehr, sehr gut erwiesen, weil ich eben ein kleines Risiko eingegangen bin. Also ich habe schon gemerkt, es geht hier um was, aber gleichzeitig auch Fehler machen durfte, die mich dann nicht so teuer zu stehen gekommen sind. Ne? Und ich habe auch gemerkt, okay, es ist wichtig, überhaupt erstmal Erfahrungen zu sammeln, damit man souveräner wird, damit man auch weiter Interesse an dem Thema hat. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob ich das Wissen jetzt tatsächlich anwende oder ob ich es nur theoretisch in meinem Kopf habe. Erst bei der Anwendung kommen ja bestimmte Fragen auf. Man fragt sich, wie war das nochmal? Auf welche Kennzahlen muss ich achten? Und ich habe aber das Gefühl, das ist eigentlich ein ganz gutes Unternehmen und ich habe jetzt Lust zu investieren. Aber das passt nicht so zu allem, was ich gelesen habe. Warum könnte es vielleicht trotzdem eine gute Idee sein, zu investieren? Oder ja, wie geht man mit solchen Situationen um? Ja, vieles muss man erstmal ausprobieren, damit man dann die richtigen Fragen stellen kann.
Ja, und ich bin auch ein ganz großer Verfechter vom Bauchgefühl, aber ein Bauchgefühl ist ja nichts anderes als die Summe der Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Und insofern ist es eine total gute Idee, das spielerisch mit seinen Kindern ganz früh zu tun, weil dann sich auch das Bauchgefühl, weil du gerade sagst, ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Unternehmen, das muss man ja erstmal entwickeln. Das ist ja nicht einfach von Geburt an da. Würden jetzt vielleicht andere anders sehen. Ich sehe das aber so, dass das eine Summe von einfach von Erfahrungen ist, die wir gesammelt haben, dass das unser Bauchgefühl ausmacht. Und ich denke, das ist eine richtig schöne Art, vielleicht mit Jugendlichen schon mal so, wie du sagtest, Musterportfolios anzulegen oder mit so einer in Anführungsstrichen mit so einem kleinen Spielgeld da sich mal auszutoben. Und ich finde 25 Euro ist doch witzig. Da kann man doch schon viel drüber lernen.
Absolut, ja.
Ja, eben auch so wichtig, weil man all diese psychologischen Effekte, die halt an Börse stattfinden, im Kleinen schon mitmacht. Oh Gott, die Kurse stürzen ab. Oh Gott, mein Geld ist weg. Nee, Moment, das ist nicht weg. Das sind halt nur gerade die Kurse. Du hast immer noch die gleiche Anzahl Anteile. Die sind halt nur gerade weniger wert. Also wie ist es mit der Langfristigkeit?
Ja.
Ja, genau. Und zu lernen. Und dann sind es bei kleinen Beträgen, die man einsetzt, es ist weniger. Man sieht den Cost-Average-Effekt. Also wenn ich wirklich monatlich spare, dann kaufe ich mal zu Kursen, die hoch sind, dann kaufe ich wenig Anteile. Ich kaufe aber auch zu niedrigen Kursen, so wie jetzt gerade, und kaufe halt dann viele Anteile, die halt dann auch einfach direkt, wenn die Kurse wieder hochgehen, diese Anteile machen dann direkt eine super hohe Rendite. Also ich finde gerade den Cost-Average-Effekt wirklich oft unterschätzt. Also wirklich das regelmäßige Investieren, was nicht wehtut, wenn ich das so klein ansetze, dass es mir auf meinem Kontoauszug nicht wehtut, dass ich trotzdem noch alles machen kann. Und aber sehe, wie entwickeln sich da die Kurse und nicht die Entscheidung treffen muss, ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder jetzt oder war der gestern? Wie ist es mit morgen? So, das ist, also wenn wir das könnten, dann hätten wir ganz andere Kursentwicklungen. Aber am Ende sind wir da alle im Blindflug unterwegs mit der Glaskugel. Und dann macht einfach ein regelmäßiger Zeitpunkt, monatlich oder wann auch immer, zu welchem Zeitpunkt, am 1., am 10., wie es passt, gibt halt einfach so viel Sicherheit und Klarheit und tut erstmal nicht weh. Und man schaut ja jetzt auch nicht täglich in die Kurse, wie haben sie sich entwickelt, aber wenn man dann mal reinguckt und denkt, ach Mensch, sieht ganz gut aus, oder so wie jetzt, oh Mensch, sieht gar nicht gut aus, auch das dann einfach auszuhalten und zu sagen, okay, ich brauche das Geld gerade gar nicht, das kann jetzt da erstmal weiterliegen. Und genauso ist es ja beim Investieren gedacht. Also wenn ich Kunden habe, die kommen und sagen, ich möchte in einem Jahr ein Haus kaufen und bis dahin möchte ich das Geld gerne noch an der Börse anlegen, dann muss ich sagen, auf keinen Fall. So, wenn du weißt, dass du das Geld dann brauchst, dann ist das die denkbar schlechteste Idee. Weil wer weiß, wie dann die Kurse stehen? Keiner weiß es. So, und wenn du dann das Geld rausnehmen musst und einen großen Verlust erzielt hast, weil da gerade wieder jemand Zölle auf andere Pinguininseln erhoben hat, dann ist das einfach eine denkbar schlechte Idee. Also wie viel Zeit habe ich denn eigentlich und wann brauche ich Geld und wann fange ich an umzuschichten? So, also damit zu starten. Ja, finde ich total gut. Ist auch das, was ich immer, also was ich allen meinen Schülern und auch meinen Kundinnen empfehle, die sagen, oh, für Altersvorsorge habe ich gerade irgendwie noch kein Geld. Vielleicht manchmal ja, aber oft sind es einfach die 25 Euro. Zu starten, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, was ist denn jetzt das richtige Produkt für mich, das starte ich, das probiere ich aus. Das müssen nicht 100, 200, 300 Euro sein. Wie gesagt, am Ende macht Leben jetzt auch noch Spaß. 10% der Menschen erreichen ihre Rente nicht. Also ich finde immer, man sollte nicht so viel zurücklegen und sich alles vom Mund absparen. Denn was passiert, wenn man die Rente wirklich nicht mehr erlebt? Also lieber Dinge auch heute tun. Und dann schauen. Und dann entwickelt sich das doch auch. Dann kommen Kinder dazu, dann wird der Betrag vielleicht geringer. Oder vorher hat man noch mehrere Beförderungen und verdient mehr Geld und hat einfach mehr Geld zur Verfügung, um was zu sparen. Das ist doch was, was sich im Leben entwickelt und entwickeln muss. Und was man dann, glaube ich, einfach nur, ja, dann justiert man nur noch nach. Aber dann hat man die große Entscheidung schon getroffen und schiebt die nicht mehr vor sich her. Und denkt so wie ich mit Ende 20, ich glaube, ich müsste mal was fürs Alter machen.
Ja, richtig. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig an diesem Ausprobieren, dass man eben seine Selbstwirksamkeit spürt. Dass man also sieht, es tut sich tatsächlich was. Auch mit 25 Euro im Monat tut sich was. Und der andere Punkt, gerade wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, weil man vielleicht wenig verdient, sammelt man ja auch wenig Rentenpunkte. Das heißt, die Rente wird mal sehr schmal ausfallen. Umso wichtiger, früh anzufangen, denn auch bei einer, also gerade bei der kleinen Rente, macht es doch einen Riesenunterschied, ob ich am Ende 100 Euro mehr habe oder weniger im Monat zur Verfügung, weil ich eben schon angefangen habe zu investieren oder weil ich andererseits dieses Thema immer vor mir hergeschoben habe. Also ich würde sagen, gerade wenn man wenig verdient, muss man früh anfangen, damit man wenigstens am Ende diese 100 Euro mehr hat. Ich habe lange selber mit wenig Geld gelebt im Studium, dann habe ich eine Promotion angefangen, habe immer wenig Geld gehabt und ich weiß, eben aus eigener Erfahrung, was für einen gravierenden Unterschied auch 50 Euro im Monat machen können für das, was man sich dann leisten kann.
Ja, und auch da sind wir wieder beim Zinseszinseffekt. Also was es wirklich für einen Unterschied macht, wenn ich ein Jahr früher oder zwei Jahre früher anfange. Kriege die Zahl nicht mehr zusammen, aber das hatte ich mal so zinseszinsmäßig ausgerechnet bei einer monatlichen Zahlung von 100 Euro. Glaube ich, waren es. Wie ist es, wenn man mit 20 anfängt und wie ist es, wenn man mit 22 anfängt? Und am Ende durch den Zinseszinseffekt waren es 50.000 bis 60.000 Euro Unterschied, die einfach diese Einzahlung zwei Jahre früher durch den Zinseszinseffekt, also dass sich das ja immer wieder erhöht, am Ende machen. Und das ist ein Riesenbrett. Und da sind wir wieder bei Finanzbildung. Also wenn man das weiß, dass das einen großen Einfluss hat, also dann wird es, glaube ich, leichter, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, ich schiebe das jetzt nicht wieder vor mir her, sondern ich treffe jetzt die Entscheidung vielleicht auch im Kleinen und guck dann mal, wie es sich anfühlt. Das ist auch das, was ich immer sage, so, es muss sich gut anfühlen. Wenn du am Ende des Monats denkst, oh Mist, dieses Geld geht da auch schon wieder runter, dann ist das nicht richtig. Also weil dann wird man es irgendwann kündigen oder beitragsfrei stellen, weil man ein schlechtes Bauchgefühl hat. Wenn man aber sagt, also und das ist meistens, wenn die Leute denken, okay, jetzt muss ich wirklich mit 400 Euro anfangen. So, ich habe noch nie was gemacht, aber diese 400 Euro, das muss jetzt sein. Ja, muss es oft in der Rentenlückenberechnung, müsste es auch mehr sein. Aber das bringt meines Erachtens und meiner Erfahrung nach gar nichts, das dann zu tun, wenn es am Ende dazu führt, dass es doch gekündigt wird, weil man irgendwie doch ein schlechtes Gefühl hat. So, weil es nicht aus der richtigen, ja, vielleicht nicht aus der richtigen Motivation rauskommt, so ein Stück weit.
Magdalena, was rätst du Frauen, die diese Verantwortung für ihre eigenen Finanzen auslagern an einen Mann? Also mal angenommen, ich bin jetzt eine junge Frau, ich habe vielleicht schon ein Kind bekommen, ich habe aber mit meinem Mann verhandelt, der verdient ganz gut. Komm, du kümmerst dich um den ganzen Kram, ich ziehe hier unsere Kinder groß. Kann ja auch ein fairer Deal sein, aber sie sollten ja vermutlich wenigstens einen Blick darauf behalten, ob sie für die Rente was haben oder nicht. Was würdest du denen konkret raten, vielleicht schon von bevor es soweit ist, also wo sie die Entscheidung noch treffen können?
Ja, ich muss dann leider immer so ein bisschen Bad Cop spielen und ihnen Dinge sagen, die sie nicht gern hören wollen. Damit das aber nicht so schlimm ist oder so wie von oben herab vielleicht erscheint, erzähle ich oft einfach, was ich selber erlebt habe. Ich bin zum Thema Finanzen gekommen, weil ich mit Mitte 20 verlobt war. Und mein Verlobter, also ich selber habe noch studiert und wurde von meiner Mutter finanziert. Und dann im Moment der Verlobung sozusagen ist diese Fürsorgeverantwortung auf meinen Verlobten übergegangen. Das heißt, ich habe von seinem Einkommen mitgelebt. Der war Zahnarzt und hat eben relativ viel Geld verdient, war auch sehr vermögend, was ich in dem Umfang noch gar nicht wusste zu dem Zeitpunkt, einfach weil man über Geld ja nicht spricht. Und da habe ich dann deutlich gemerkt, wie sich die Dynamik in der Beziehung verschiebt. Also ich habe dann so Sätze gehört wie, warum ist das Essen denn nicht fertig? Du bist doch den ganzen Tag zu Hause gewesen. Es hat sozusagen keine Rolle gespielt, dass ich an meiner Masterarbeit geschrieben habe. Das ist ja keine Arbeit in Anführungsstrichen, weil es ja kein Geld einbringt. Und so geht es eben vielen Frauen auch, die zu Hause Care-Arbeit leisten, die sich also um Haushalt und Kinder kümmern, dass es eben gar nicht als Arbeit in dem Sinne gesehen wird und als wertvoller Beitrag, weil es kein Geld einbringt. Und dann muss man sich eben solche Sachen anhören oder du solltest mal ein bisschen demütiger und dankbarer sein, dass ich auf diese Weise für uns sorge. Und das hat sich damals ganz, ganz schlimm für mich angefühlt. Ich habe irgendwann gemerkt, das wird irgendwie alles sehr eng und das wird ein Käfig. Und genau das war es auch. Es war einfach ein goldener Käfig. Solange ich in der Beziehung bleibe, geht es mir finanziell gut, bin ich finanziell sicher sozusagen, vermeintlich. Aber gleichzeitig ist es sehr eng, ist mein Spielraum sehr eng und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ich kann bestimmte Themen nicht ansprechen oder nicht eskalieren, weil ich dann meine finanzielle Sicherheit riskiere. Denn was passiert denn, wenn wir uns trennen? Wovon soll ich denn dann leben? Und das ist eine Situation, in die viele Frauen geraten, gerade nach der Geburt eines Kindes, wenn sie dann eben aus dem Beruf aussteigen, was ja erstmal irgendwie biologisch auch begründet ist und vernünftig. Also wir Frauen sind einfach diejenigen, die das Privileg haben, Kinder auf die Welt zu bringen. Und es ist ja auch eine schöne Sache, so dieses erste Jahr mit einem Kind zu erleben, auch zu stillen. Und das ist ganz klar, das sind Ressourcen, die man für das Kind und für die Familie aufwendet. Da kann man keine Erwerbsarbeit leisten. Aber wer eben danach auch den Einstieg in die Erwerbsarbeit rauszögert, zum Beispiel, was ja auch viele Frauen erleben, weil sie eben unzufrieden im Job sind. Denn wir Frauen haben ja nicht nur mit der Lohndiskriminierung zu tun, sondern auch mit Mikroaggressionen und sexueller Belästigung im Job. Also es gibt auch wirklich viele Frauen, die erst, wenn sie diese Elternzeit nehmen, merken, wie schrecklich eigentlich ihr Job war und merken, sie wollen da gar nicht hin zurück. Oder wenn überhaupt, dann maximal Teilzeit. Dann kommt diese ganze Dynamik zusammen von, ja, wir brauchen ja das große Vollzeiteinkommen des Mannes. Ergo, die Frau muss alle Care-Arbeit übernehmen und dann kann sie natürlich auch nur in Teilzeit zurückkehren. Und innerhalb kürzester Zeit stellt sich dann eben so eine Konstellation her, dass Frauen in dieser enormen finanziellen Abhängigkeit sind. Und worauf ich dann aufmerksam mache, ist A, dass sich eben aus meiner Erfahrung heraus die Beziehungsdynamik verschiebt. Dass man also weniger Verhandlungsspielraum hat mit dem Partner. Also ich rede jetzt mal sozusagen von diesem klassischen Fall Frau-Mann. Ich will überhaupt nicht sagen, alle Männer sind böse und halten Frauen in Abhängigkeit. Gar nicht. Es ist einfach nur, die Statistik zeigt einfach, dass die meisten Beziehungen mit Kindern, also die meisten Familien mit Kindern, die meisten Ehen nach diesem Alleinversorger- oder Zuverdienermodell funktionieren, in denen der Mann eben das Geld nach Hause bringt, jetzt überspitzt gesagt, und die Frau sich um Kinder und Haushalt kümmert. Also es gibt diese Verschiebung der Beziehungsdynamik, diese Verringerung des Verhandlungsspielraums einerseits, und andererseits muss man auch sagen, die Paare, die nicht verheiratet sind, da ist die Frau nochmal für den Trennungsfall schlechter abgesichert als bei den Paaren, die verheiratet sind. Also eine Frau, die aus einer Beziehung rausgeht oder die verlassen wird von einem Mann, wo keine Ehe bestanden hat, hat keinerlei Anspruch auf Zugewinnausgleich, auf Versorgungsausgleich oder auf Unterhalt. Und das Ganze wird natürlich verschärft, wenn noch ein Kind dabei ist, weil auch häufig dann die Frauen diejenigen sind, die alleinerziehend werden und die halt keinerlei Ansprüche für sich, also für das Kind natürlich sowieso immer Kindesunterhalt, aber für sich haben von dem Partner, von dem sie eben vorher so abhängig waren. Aber auch wer verheiratet gewesen ist, und wir haben eine Scheidungsrate von etwas über 30%, das heißt mehr als jede dritte Ehe geht in die Brüche. Also darauf können wir uns sozusagen verlassen. Irgendjemanden von uns, die verheiratet sind, wird es treffen. Da gibt es zwar theoretisch diese ganzen Ausgleichsmöglichkeiten, aber insbesondere der Zugewinnausgleich ist eben dann in der Praxis vor Gericht sehr, sehr schwer durchzuführen. Ich habe jetzt gerade das Manuskript für mein drittes Buch abgegeben. Das wird heißen, wer heiratet, muss nicht zu allem Ja sagen. Es geht darin um die finanziellen und rechtlichen Konsequenzen der Ehe. Und ich habe ein Interview geführt mit einer Anwältin, die mir gesagt hat, ja, viele Frauen haben eben überhaupt keine Chance vor Gericht an diesen Zugewinnausgleich ranzukommen, weil das Gericht nicht überprüft, ob die Aussage, die der Mann macht über sein Vermögen, überhaupt zutrifft. Und wenn man da keine Unterlagen gesammelt hat, also das ist vielleicht so der nächste Punkt, einfach regelmäßig über Geld reden in der Beziehung und sich auch Auskunft geben gegenseitig über das Vermögen und über das Einkommen und das am besten auch dokumentieren, damit man dann im Scheidungsfall wirklich sagen kann, hier, das ist der Depotauszug meines Mannes vom letzten Jahr. Ich weiß, es gibt dieses Depot, da waren 500.000 Euro drauf. Wieso sagt er jetzt, dass da nur 5.000 Euro drauf sind? Das kann doch irgendwie nicht sein. So. Also einfach wirklich dieses Thema auf die Tagesordnung setzen. Und meine Erfahrung ist, wenn man das mit Fingerspitzengefühl macht und wenn man das mit Wohlwollen macht, und jede Beziehung startet ja mit Wohlwollen und mit Liebe, dass das tatsächlich auch die Beziehungsqualität verbessert und die Beziehung vertieft. Weil eben Finanzen, das wissen wir alle, auch ein sehr emotionales Thema sind. Das heißt, man kommt sich auch auf emotionaler Ebene näher, wenn man über Geld redet.
Ja, das hast du tatsächlich total schön zusammengefasst. Es gibt auch andere. Ich wäre so eine Frau gewesen. Also das weiß ich ganz sicher. Warum auch immer, die Umstände, die dazu geführt haben, die kenne ich nicht. Aber mein Mann ist derjenige, der mich immer wieder darauf hinweist, dass ich hier zu kurz kommen würde, wenn wir das nicht so und so machen. Ich sage immer, ach, ich vertraue dir da. So doof, ne? So richtig schön blöd. Aber ja, ich habe viel gelernt in den letzten Jahren, aber das muss ich wirklich sagen, durch meinen Partner. Und ich denke, das tue ich, werde ich bei meiner Tochter jetzt anders machen. Die ist halt jetzt in so einem Alter, wo das erst losgeht. Aber wir weisen sie jetzt schon oft darauf hin, was finanzielle Dinge angeht. Ja, also ich fand das sehr hilfreich. Vielen Dank.
Ich finde das toll, dass du den Punkt ansprichst, dass man sich quasi zu Beginn, also wie mit den Kindern eigentlich, zieht sich das bei dir stringent durch. Du setzt bei den Mädchen an und du setzt bei den Frauen an, die in die Ehe oder die in eine Beziehung gehen. Ja, ich glaube auch, dass da der größte Spielraum ist, noch was zu verändern und von Anfang an die Augenhöhe beizubehalten oder auch wiederherstellen zu können, indem das jetzt nicht nach Jahren passiert, sondern indem man das direkt quasi immer wieder auf Augenhöhe zieht. Ich habe letztens ein Buch gelesen, wo es auch um das Thema Teilzeitarbeit ging und was verdienen denn Frauen? Und ich fand es erschreckend, dass 63% der Frauen, die in Teilzeit arbeiten, unter 1.000 Euro netto verdienen pro Monat. Da kommt wieder das berühmte Ehegattensplitting hinzu. Also der Mann, der viel verdient, hat die bessere Steuerklasse, zahlt weniger Steuern. Und die Frau, die in Teilzeit arbeitet, hat ein schon geringeres Einkommen und zahlt dann aber auch noch den deutlich höheren Steuersatz. Was das nochmal verschlimmert. Und dann ging es noch darum, wie viel Frauen wirklich in Abhängigkeit leben. Also 17%, die quasi die Geld brauchen vom Mann, die quasi eine Art Taschengeld bekommen, entweder für Haushalt und Care-Arbeit oder für sich persönlich. Und dann nochmal 7% davon, glaube ich, das wäre sonst eine sehr hohe Zahl, die Rechenschaft darüber ablegen müssen. Die belegen müssen mit einem Haushaltsbuch, wofür sie Geld ausgegeben haben und dann sich rechtfertigen müssen, ob das denn jetzt notwendig war. Diese Macht, die Geld hat, wirklich Abhängigkeiten zu schüren, zu festigen und wirklich toxische Verhaltensweisen zu befeuern, ja, aus dem Patriarchat raus, die sind sehr groß. Und da finde ich sehr gut, vorne anzufangen, weil was ich immer schwierig finde oder häufig schwierig finde, ist, wenn wir die Verantwortung immer wieder auf den schwächeren Teil legen. Also immer wieder sagen, die Frau ist dafür verantwortlich, jetzt da was zu ändern, weil sie ist in solchen Situationen einfach der schwächere Teil. Sie ist die, die ist einer, die aus der nicht privilegierten Position kommt und die sich da versuchen muss, jetzt wieder auf Augenhöhe zu arbeiten. Und ich finde es immer ganz wichtig, auch zu betonen, dass auch die Männer da eine Verantwortung haben. Also es sind nicht nur die Frauen, die da was tun müssen, sondern auch die Männer, die denen einfach bewusst sein muss, dass sie da in privilegierten Positionen sind. Und die, um wirklich zu sorgen, und das wollen viele Männer ja, sie wollen ja der Versorger sein, dass dann Sorge aber auch bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich zu sorgen und nicht nur dafür zu sorgen, dass man selbst das höhere Vermögen hat und selbst nicht zu kurz kommt, sondern wirklich Sorge zu tragen und damit auch zum Feministen zu werden ein Stück weit.
Ja, und ich glaube, dass ganz viele Männer das nicht tun. Also wenn sie jung sind und mit ihrer Partnerin zusammenkommen und dann ergibt sich ganz vieles, ne? Also aufgrund von unseren vorgelebten Rollenbildern und von, es ergibt sich, die Frau muss zu Hause bleiben, wie du schon sagtest, die hat eben nun mal das Kind, die muss nun mal stillen und hey, es wäre doch auch für dich entspannt und wenn du unser Kind, wenn es krank ist, dann mach doch nur Teilzeit. Ich würde denen gar nicht unterstellen, dass das von vornherein so ist, dass sie sagen, hey, ich will unbedingt später mal ordentlich Macht ausüben, damit du auch bei mir bleibst, sondern ich glaube, das wächst aufgrund von alten Rollenstrukturen und Dingen, die wir jeden Tag sehen im Film und überall. Aber
ja, Sozialisation, genau. Einfach ein großer Teil.
Ja, und da will ich genau ansetzen, oder du ja letztlich noch viel, viel mehr als ich, aber ich jetzt nur bei meinem Satz, aber du ja schon mit Büchern. Da muss man eben während den Anfängen, ne? Also schau einfach hin, dass dein Kind, wenn es heranwächst, das einfach erstmal nur weiß. Viel mehr ist es gar nicht, was es braucht. Das muss das noch nicht spielerisch erkundet haben. Es muss nur wissen, oh, ich begebe mich hier in eine blöde Abhängigkeit. Die kann für mich ordentlich nach hinten losgehen, eines Tages. Ja, und umso wichtiger sind deine Bücher. Also vor allem, ich hatte ja bisher nur von dem ersten gehört, aber auch das gerade, wer heiratet, warte, ich habe es aufgeschrieben, wer heiraten muss nicht zu einem Ja sagen. Genau. Finde ich ein super wichtiges Thema und kann man direkt dem Kind noch mitschenken, liest er dann in 10 Jahren.
Zum 18. gibt es dann das nächste. Ja, sehr schön.
Genau, pack das in 10 Jahren aus. Genau.
Ja. Ich finde ganz spannend, dass du ja auch neben den Tätigkeiten, die ich vorhin schon aufgezählt habe, auch als Finanzmentorin für Frauen arbeitest. Also das ist ja auch nicht nur das Thema Kinder und Mädchen, sondern Frauen generell ja auch ein großes Herzensthema von dir ist, was das Thema Finanzen angeht. Und du da also Wissen vermittelst und auf Wunsch auch die Begleitung bei Terminen zu Bank- oder Versicherungsberatungen anbietest. Was ist generell dein Ziel im Mentoring? Und wie würdest du sagen, laufen solche Gespräche ab bei Bankversicherungen, wenn du dann mitgehst? Was ist da deine Rolle?
Also mein Ziel im Mentoring ist eigentlich, mich überflüssig zu machen. Zunächst mal kommen natürlich meine KundInnen zu mir, weil sie sagen, ich traue mir selber bestimmte Entscheidungen oder einen bestimmten Weg, nämlich den in die finanzielle Unabhängigkeit, nicht zu. Ich brauche da irgendwie noch Hilfe. Diese Hilfe ist sehr unterschiedlich, die ich da leiste. Manchmal erkläre ich Dinge, die vielleicht zu komplex sind, irgendwie, um sie auf Anhieb zu verstehen, erkläre ich eben einfacher. Oft zeige ich auch Wissenslücken auf, denn wir kennen das alle, wenn man nicht besonders viel über ein Thema weiß, dann weiß man auch gar nicht, wo man so richtig ansetzen soll. Und dann interessiert, also dann überfordert es einen einerseits und andererseits interessiert es einen auch nicht so richtig. Das heißt, ich führe sozusagen durch diese Lernreise Finanzen durch und sage, an deiner Stelle würde ich mich jetzt zunächst mal mit dem und dem Thema beschäftigen. Ich glaube, das würde dir total weiterhelfen, zu merken, was du eigentlich für Fragen hast und wie es eigentlich, in welche Richtung es eigentlich weitergehen könnte. Ich gucke mir aber auch zusammen mit meinen Mentees die Renteninformationen an oder wenn sie was erben, gucken wir auf die Situation, wie verhält es sich jetzt eigentlich mit dem Erbe. Manchmal werden ja zum Beispiel auch Versicherungen vererbt. Worauf müsste man jetzt achten, wenn man entscheidet, was man jetzt mit dieser Versicherungsleistung macht und so weiter. Was steht mir eigentlich zu? Also oft sind ja gerade so offizielle Dokumente einfach sehr, sehr kryptisch und ich halte sozusagen die Hand dabei und führe durch diesen Prozess durch, auch Geduld zu haben, denn das brauchen wir oft, gerade wenn es um Verträge geht, um Versicherungen und so weiter, es ist unheimlich viel Kleingedrucktes. Dann setzen wir uns zusammen hin und gehen das Stück für Stück durch, legen Glossar an, was kommen da für Wörter drin vor, was bedeuten die, wie ist das alles zu verstehen und ganz, ganz wichtig, ich selber nehme keine Bewertung für meine Mentees vor. Also ich sage nicht, das ist eine gute Versicherung oder das ist eine schlechte Versicherung oder das ist eine gute Idee oder eine schlechte Idee, sondern ich bringe sie Stück für Stück dahin, dass sie das selber beurteilen können. Und das ist mir eben ganz, ganz wichtig. Ich möchte eigentlich gerne, dass die Leute irgendwann sagen, danke, ich habe jetzt genug gelernt, jetzt komme ich alleine klar. Also in diese Situation möchte ich eigentlich meine Mentees bringen und sie ja selbstständig machen und sie unabhängig machen.
Wie sehen dann so Termine bei einer Bank oder bei einer Versicherungsgesellschaft oder Beratungsstelle aus, wenn du dann da begleitest? Worauf achtest du? Was ist dir wichtig? Hörst du nur zu oder gehst du auch rein, stellst Fragen? Wie stelle ich mir das vor?
Also das ist natürlich ganz individuell, je nachdem, was meine Mentee für eine Situation hat und auch welche Unterstützung sie benötigt. In der Regel bin ich aber eine stille Zuhörerin. Das heißt, unsere Arbeit findet eigentlich überwiegend vor und nach diesem Termin statt. In der Vorbereitung überlegen wir gemeinsam, welche Fragen hat eigentlich die Mentee an den Berater oder die Beraterin und auch welche Ziele verfolgt sie mit dieser Beratung. Also eigentlich erstmal so ein bisschen Klarheit im Kopf schaffen, mit welchen Fragen und auch mit welchen Zielen, mit welchen Anforderungen gehe ich in dieses Gespräch. Dann findet dieses Gespräch statt. Zum Teil gibt es dann sozusagen nochmal kurzfristig vielleicht die Situation, dass ich nochmal was anders erkläre, damit es irgendwie verständlicher wird für meine Mentee in der Beratungssituation. Aber in der Regel bin ich eigentlich einfach nur dabei und höre mit, damit wir dann in der Nachbereitung auswerten können, was passiert ist bei diesem Termin. Dass also Unklarheiten aufgeklärt werden und dass man auch zusammen durch diesen Entscheidungsprozess geht. Also, dass klar wird, was hat der Berater oder die Beraterin denn da vorgeschlagen? Was ist mir vielleicht noch nicht ganz klar? Und wie möchte ich mich denn jetzt entscheiden? Möchte ich jetzt das Angebot annehmen oder möchte ich mir nochmal woanders ein Angebot einholen? Oder wie geht's weiter? Also ich begleite sozusagen eher im Hintergrund, aber alle Entscheidungen werden von meiner Mentee selber getroffen.
Was hast du da schon so erlebt in solchen Gesprächen? Also ich habe in einem Strukturvertrieb gelernt, da gibt es eine Menge Dinge, die man so nicht will. Also wie so Beratungen ablaufen können, also dann auch aus der Erfahrung der Kollegen. Und mich würde interessieren, welche Arten Berater hast du da schon erlebt?
Also was ich meistens erlebe, ist, dass nach bestimmten Kriterien beraten wird und ich kann das auch total nachvollziehen. Also ich denke mal, wenn man Berater oder Beraterin ist, dann hat man quasi so einen Kriterienkatalog im Kopf oder also hat man irgendwie gelernt, nachdem man zum Beispiel die Risikobereitschaft des Gegenübers einschätzt und dann eben anhand von quasi Leitlinien auch bestimmte Empfehlungen trifft. Was mir persönlich dabei so ein bisschen zu kurz kommt, ist die Persönlichkeit des Menschen, der da vor einem sitzt. Als Beispiel, ich hatte neulich eine Frau im Mentoring bei mir, die in einer wirklich finanziell extrem prekären Situation war. Die hatte 3 Kinder und ihren Mann verloren. Der ist verstorben. Der Mann war aber nicht nur ihr Mann und der Vater dieser 3 Kinder, von denen 2 immer noch zu Hause gewohnt haben. Er war auch ihr Chef und der Gründer der Firma, in der sie angestellt war. Das heißt, sie war sofort ihren Mann los, den Vater ihrer Kinder ihren Arbeitgeber. Also ihre Arbeitsstelle existierte auch dann einfach nicht mehr. Und zusätzlich durch den ganzen Stress hat sie eine chronische Krankheit entwickelt, die es ihr unmöglich machte, in ihrem Beruf als Maler- und Lackierermeisterin weiterzuarbeiten. Also maximal desaströse Situation. Der Mann hat auch kein Vermögen hinterlassen. Er hatte glücklicherweise für sie eine kleine zusätzliche Rente abgeschlossen. Aber auch die Zahlungen dann aus der Witwenrente, die sie bekommen hätte, waren überhaupt nicht üppig. Also sie war ihre Einkommensquelle los, ihre finanzielle Sicherheit los, hatte die Verantwortung für ihre Kinder und konnte ihren Beruf nicht mehr ausüben. Trotzdem hatte diese Frau so eine extreme Kraft und so einen extremen Willen zu gestalten und hat gesagt, ich möchte jetzt nicht nur einen neuen Beruf lernen, sondern ich möchte mich auch beruflich entfalten. Das heißt, gehe auch mit einem gewissen Anspruch an diese Entscheidung heran und will jetzt nicht nur einfach das nächstbessere, bequemste machen, was mich jetzt irgendwie so über die Runden bringt, sondern ich will auch das Risiko eingehen, jetzt eine relativ ausführliche Ausbildung auf mich zu nehmen, um dann wenigstens einen Job zu haben, mit dem ich auch ein echt gutes Einkommen habe. Man würde vielleicht jetzt sagen, okay, das hört sich zwar total vernünftig an, aber in deiner Situation willst du nicht zusehen, dass du irgendwie möglichst schnell wieder Einkommen bekommst oder so. Und auf der anderen Seite hat sie eben auch gesagt, sie will mit ihrem Geld, was sie jetzt hat, zur Verfügung hat, will sie nicht 100% auf Nummer sicher gehen, sondern sie hat verstanden, investieren ist irgendwie the way to go, wenn man sein Geld vermehren möchte. Und sie will auch explizit in Aktien investieren. Und dann habe ich eben nicht gesagt, so nein, 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 das ist eine ganz schlechte Idee und bitte schließen Sie nur Versicherungen ab oder machen Sie auf jeden Fall nichts, wo Ihr Geld potenziell irgendwie auch weniger werden kann, sondern ich habe einfach respektiert, dass die Frau diesen Gestaltungswillen hat und dass sie auch diese starke Risikobereitschaft hat, obwohl ihre äußere Situation vielleicht nicht darauf schließen würde. Und habe sie eben langsam an das Thema rangeführt, beziehungsweise bin noch in dem Prozess mit ihr, zunächst mal eben einen guten Beruf zu finden und einfach auch zu vertrauen darauf, dass sie sagt, ich bin bereit, hart zu arbeiten, obwohl ich chronisch krank bin, aber ich möchte das schaffen, so. Und das ist so ein bisschen was ich häufig erlebe, dass diese Persönlichkeit nicht so richtig gesehen wird in den Beratungen, vielleicht auch, weil zu wenig Zeit ist dafür oder weil man eben als Berater auch nicht dieses Risiko eingehen will. Also ich berate ja nicht, sondern ich leite sozusagen nur durch diese Prozesse durch. Also wie gesagt, die Entscheidungen treffen meine Mentees selber. Aber als Berater will man dann vielleicht auch nicht das Risiko eingehen, zu sagen, okay, da ist einfach keine finanzielle Sicherheit. Du darfst, also du gehst jetzt trotzdem ein Risiko ein. Also das so will man vielleicht nicht beraten, weil man dann, wenn es halt schief geht, eben auch einen gewissen Teil der Verantwortung trägt. Von dieser Verantwortung bin ich natürlich frei, weil ich ja keinerlei Rat gebe oder so. Und ich zeige eben einfach auf, so, das ist das Risiko, das ist die Chance. Manchmal mache ich Mut, manchmal bremse ich tatsächlich auch ein bisschen, wenn ich denke, okay, ich glaube, wir drehen noch eine Schleife, damit die Erkenntnis auf der anderen Seite eben selber kommt. Das ist jetzt vielleicht ein zu großer Schritt oder so. Also diese Persönlichkeit, glaube ich, die kommt immer so ein bisschen zu kurz. Und das ist vielleicht das, was ich dann auffange, auch im Mentoring.
Ja, da bist du ja bei uns tatsächlich an der richtigen Adresse. Bei uns geht es nämlich auch darum, so formulieren wir das immer, wir wollen langfristige Kundenbeziehungen haben. Das heißt aber auch, dass wir oft schon die Kinder von unseren Kunden übernehmen und ein Leben lang mitbegleiten. Ich meine, so viele Generationen haben wir natürlich jetzt noch nicht haben können, aber wir fangen gerade an, die Kinder zu haben. Und da geht es ja gerade darum zu sehen, wen haben wir da vor uns? Was ist seine Vorstellung von seinem Leben oder ihrem? Und wo kann die Reise hingehen und auf welchem Weg können wir da quasi in Anführungsstrichen eingreifen? Wir wollen ja auch gar nicht eingreifen, aber eben mitgestalten, also Ideen bringen, wie man das erreichen kann. Finde ich ganz spannend. Du hast das ja im Prinzip genauso beschrieben. Aber das ist auch das, was ich bin selber keine Maklerin, deswegen kann ich da ganz offen über unseren Betrieb reden, weil ich es ja sehe von außen und selber gar nicht handle in diesem Feld. Ich beobachte genau das als herausragendes Merkmal zu vielen anderen Büros. Ich sage nicht, dass jetzt alle Maklerbüros das nicht so machen, aber doch viele sind, glaube ich, eher darauf aus, halt schnell das Geld abzufangen und zu sagen, wie sagst du immer, Helene, wie heißt das?
Anhauen, umhauen, abhauen.
So hieß es bei ihr in ihrer Ausbildung. Und das sind wir eben nicht. Wir wollen halt dann eher auf das ein oder andere verzichten und ganz lange dafür bei dem bleiben, bei dem Menschen an seiner Seite und eben Vertrauen dann auch dadurch gestalten und schaffen. Ja, ja.
Ich finde, das Bild, was ich immer nutze, ist der Kapitän. Also der Kunde, der Kundin ist Kapitän des Schiffes. Und ich sehe mich maximal als Steuermann. Also der Kunde, die Kundin sagt, wo soll die Reise hingehen? Und ich sage, okay, dafür brauchen wir Kurs Nord, Nordost, wie auch immer. Dafür müssen wir jetzt das tun und dann in Zukunft das. Und da könnten wir jetzt das und dann segeln wir vielleicht manchmal eine große Kurve, weil der Kunde, die Kundin das braucht. Oder wir segeln gerade drauf zu oder wir merken, Mist, wir sind dran vorbei.
Mast gebrochen, ja. Sturm.
Oh Gott, ja.
Ja, aber da muss man auch handeln als Steuermann, wenn du das Bild bedienen möchtest.
All hands on deck. Genau, also aber die Entscheidung, und das ist mir ganz wichtig, trifft am Ende die Kundin, so um eben das nicht, also ja, um da einfach die Handlungsspielräume zu lassen, also da zu lassen, wo sie hingehören. Also ich finde, ja, ich habe so mit überlegt, was würde ich sagen, wenn das meine Kundin wäre, also die Frau, von der du gerade besprochen hast. Und ich würde nie auf die Idee kommen, Dinge, die für meine Kundin ganz wichtig sind, wie du sagst, so, also es ist wichtig, jetzt in Aktien zu investieren, dazu sagen auf keinen Fall, es geht gerade gar nicht, sondern gucken, was ist die andere Seite und vielleicht einen Kompromiss finden. Also weiß ich nicht, um wie viel Geld es da geht, aber sagen wir mal, es ist eine größere Summe, die sie anlegen möchte, dann zu sagen, okay, fühlt sich das gut an, alles zu investieren? Wenn das so ist, okay, fein. Dann kann ich mich ja auch ein Stück weit als Maklerin enthaften. Also ich kann die Dinge aufzeigen, die vielleicht irgendwie ein Risiko darstellen, aber am Ende trifft der Kunde, die Kundin die Entscheidung und sagen, wollen wir es vielleicht aufsplitten, wir machen einen Teil. Ja, wie ist die Risikobereitschaft, auch was Versicherungen angeht. Also sind wir mal ehrlich, ganz viele Versicherungen, die es da draußen gibt, braucht kein Mensch. So, ich habe aber auch Kundinnen, die haben ein unglaublich hohes Sicherheitsbedürfnis. Die brauchen das. Also die brauchen diese Versicherungen, um sich sicher zu fühlen. Die könnten nicht damit umgehen, das Risiko eines Unfalls, also jetzt eine Unfallversicherung, selbst zu tragen. Also da sagen die, das ist mir ganz wichtig, das zu haben. Und auch das ist, also da merke ich immer wieder, das sind Dinge, die kann ich dann nicht nachvollziehen, weil ich nicht so bin. Aber ich kann zumindest nachfühlen, dass das für die Person sehr wichtig ist, diese Sicherheit zu haben. Hast du mal überlegt, zu makeln, auf die andere Seite zu wechseln?
Insofern, als dass es manche Kunden gibt, die sich wirklich eine Beratung wünschen. Also die sagen, Ich finde das eine Zumutung, wie viel Verantwortung ich hier über mein Leben übernehmen soll. Also die gibt es auch. Es gibt die auch, die wutentbrannt aus meinen Seminaren rausstürmen, was die jetzt bitte alles selber regeln sollen. Das ist ja eine Zumutung und das geht so nicht. Und die eben sagen, ich möchte mich darum nicht selber kümmern. Können Sie mir nicht einfach was raten? Und das darf ich ja auch einfach nicht, solange ich keine wirkliche Finanzberaterin bin. Und ja, in dem Zusammenhang habe ich darüber nachgedacht, auch mich zur Finanzberaterin auszubilden. Ja.
Warum glaubst du, laufen so viele Frauen mit diesen Scheuklappen rum und wirklich und sagen wirklich, ich will die Verantwortung nicht haben, ich will sie nicht mal sehen, ich will bitte gar nicht darauf hingewiesen werden. Wir haben so viele Menschen getroffen, die wirklich sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht und ich will mich damit auch nicht beschäftigen. Wieso denkst du, ist das so?
Sehr schwierige Frage, weil das so ein bisschen ja ins Blaue geschossen ist. Also da steckt sicher sehr, sehr viel Psychologie dahinter. Ich denke, ein Grund ist, dass Finanzthemen unnötig kompliziert erscheinen. Also die Einstiegshürde, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist, glaube ich, sehr hoch. Wenn man dann einmal angefangen hat, dann merkt man, glaube ich, auch, okay, es ist überschaubar, was ich hier lernen muss, was ich mir aneignen muss, um mich dann verantwortungsbewusst selber darum zu kümmern. Das ist, glaube ich, der eine Grund. Der andere Grund ist so ein bisschen genereller, dass wir einfach sehr bequem sind. Also genau wie du, Helene, vorhin gesagt hast, so wir neigen halt zur kurzfristigen Befriedigung unserer Wünsche und weniger zum langfristigen, keine Ahnung, Verzicht, Vermögensaufbau, also zur langfristigen Sicht einfach. Wir wollen immer alles schnell und sofort und einfach haben. Und Finanzmanagement ist einfach eine langfristige Angelegenheit. Also das begleitet uns einfach unser ganzes Leben lang. Aber ich glaube, gerade bei Frauen ist so die größte Hürde, dass es so unnötig kompliziert erscheint, das Thema. Plus, dass Frauen auch sehr schnell in eine Situation kommen, wo sie eine Vielfachbelastung haben, wo sie also sich nicht nur um sich und ihren Beruf kümmern müssen, sondern plötzlich dann auch noch um einen Ehemann, um einen gemeinsamen Haushalt und um ein Kind und dann wahrscheinlich auch noch um Angehörige. Also Frauen sind einfach so extrem belastet, wenn sie in dem Alter sind, dass sie überhaupt Einkommen erwirtschaften, mit dem sie irgendwie Versicherungen bezahlen könnten oder Aktien kaufen könnten oder Immobilien, dass sie einfach keinen Nerv haben, jetzt auch noch ein Thema on top sich anzueignen.
Der berühmte Mental Load, von dem wir gerade immer mehr hören, ja.
Aber ja, auch ja, Actual Load einfach. Also ich meine, es ist ja auch einfach viele, viele Arbeitsstunden, die Frauen leisten an allen Fronten. Und wo man dann jetzt vielleicht nicht irgendwie, also wo auch einfach nicht die Zeit ist, am Wochenende sich dann jetzt noch ein Finanzbuch reinzuziehen, beziehungsweise es ist auch eine Mentalitätsfrage. Also Frauen werden ja dazu erzogen, sich zuerst um andere zu kümmern, bevor sie sich um sich selbst kümmern. Das heißt, sie stellen immer die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen. Und das ist auch sowas, was ich immer sage, man kann aus einem leeren Becher nicht schöpfen. Also Stimmt. Wenn du dich nicht um dich kümmerst und wenn du selber dich in die finanzielle Abhängigkeit oder in die Altersarmut manövrierst, tust du deinen Kindern zum Beispiel überhaupt nichts Gutes. Mhm. Erstens lebst du vor, dass es irgendwie okay ist, seine eigenen Finanzen zu vernachlässigen. Und zweitens, welches Kind ist denn gleichgültig angesichts der Tatsache, dass seine Mutter jahrzehntelang sich aufgeopfert hat und dann in Altersarmut landet? Also das ist ja auch einfach eine enorme Belastung für Kinder zu sehen, weil meine Mama sich um uns gekümmert hat und nicht um sich selber, ist sie jetzt in dieser Situation. Also das habe ich eben auch ganz oft, dass da Töchter zu mir kommen und fragen, wie kann ich meine Mutter unterstützen? Die nimmt auch nichts von mir an. Was kann ich tun, um ihre Situation zu verbessern?
Ja, so ein Stück weit die Verantwortung holen, ne? Die eigentlich gar nicht bei den Kindern liegt. Also die Verantwortung für die Eltern liegt nicht bei den Kindern, sondern sie liegt bei den Eltern. Aber ja, das Gefühl zu haben, das ist meine Schuld. Also sie steht da, wo sie steht, weil sie sich um uns gekümmert hat.
Ja, vielleicht gar nicht so unbedingt als Schuld, aber auf jeden Fall als, also wir sind halt Menschen mit Gefühlen und das ist mir natürlich nicht gleichgültig, wie es meiner Mutter im Alter geht, ne?
Ein Stück weit oder eigentlich nicht nur ein Stück weit, ist das auch ein extrem strukturelles Problem, denn einerseits hast du ja richtig gesagt, ist die Care-Arbeit von uns Frauen gerade in einem gewissen Alter also wirklich ein enorm großes Rad. Gleichzeitig sagt sie vielleicht dann ja auch ein wenig zu Recht, das könnte ja dann mein Mann für uns beide machen. Ne? Also sich darum kümmern. So wie man ja eigentlich sagen müsste, der Mann hat die gleichen Aktien in den Kindern und die gleiche, so wie er sich quasi 50% komplett um seine Kinder kümmern sollte. Er sollte jede Windel genauso wechseln und genauso natürlich auch die Eltern, wie auch die Schwiegereltern, wenn er geheiratet hat. Genauso könnte die Frau ja eigentlich sagen, hey komm, ein Thema, ein weiteres zu unserem Familienalltag gebe ich jetzt hier ab. So wie ich für dich mit eingekauft habe und deine Wäsche mit gewaschen habe, gekocht und uns unsere Kinder nahezu allein großgezogen habe. Und ja, du hast immer mehr Geld verdient, aber das allein kann es doch nicht sein. Gebe ich dir jetzt diese Verantwortung und dann entsteht aber genau an dieser Stelle eben diese fiese Machtungleichgewicht, wo der Mann dann einfach sagen kann, upsi, vergessen, oder ich gehe dann jetzt mal, ich habe da eine jüngere, also ist jetzt ein krasses Beispiel, aber ich meine nur, stimmt, also insofern ist es schon auch ein strukturelles Problem, dass eine Frau da nicht einfach sagen kann, das kann ich abgeben, bewusst, also vertrauensvoll an meinen Mann, weil ich habe tausende andere Dinge im Kopf, ja, aber kann sie nicht, also deswegen gut zuhören, Leute.
Was glaubst du, was brauchen wir für einen echten großen Wandel in der Gesellschaft? Also jetzt arbeiten wir so im Kleinen und drehen an den kleinen Rädchen und machen da die Welt, glaube ich, auch jeden Tag ein Stückchen besser mit jeder Frau oder jedem Mann, den wir da sensibilisieren. Aber was braucht es für einen großen Wandel in der Gesellschaft? Hast du da eine Idee?
Also zunächst mal, habe ich ja vorhin schon gesagt, würde ich Finanzbildung an Schulen bringen, einfach um eine Chancengleichheit nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen den Menschen verschiedener sozialer Schichten herzustellen. Also das ist, glaube ich, Finanzbildung ist ein Baustein für diese Chancengleichheit. Und dann muss auf ganz vielen Ebenen einfach die Vereinbarkeit von Job und Familie verbessert werden. Denn Frauen sind eben überwiegend diejenigen, die die Care-Arbeit tragen in unserer Gesellschaft. Das heißt, da muss zunächst mal im Paar selber eine gleichere Aufteilung stattfinden. Es entscheiden sich ja zwei Menschen dafür, ein Haus, also zusammenzuziehen und dann einen Haushalt gemeinsam zu führen. Es entscheiden sich zwei Menschen dafür, zusammen Kinder zu bekommen. Dann sollten auch diese beiden Menschen zu gleichen Teilen die Arbeit übernehmen, die da mit diesen Entscheidungen verbunden ist. So, ganz wichtiger Baustein. Aber auch von außen muss was getan werden. Es muss eben eine flächendeckende, kostenlose, wirklich zuverlässige Kinderbetreuung geben. Wir wissen, dass Hunderttausende von Kita-Plätzen fehlen, überwiegend übrigens im Westteil Deutschlands. Da sieht man echt noch die Auswirkungen der innerdeutschen Teilung. Also der Osten ist ganz gut versorgt mit Kitas, weil es da einfach gang und gäbe war in der DDR, dass die Frauen relativ schnell wieder in den Beruf zurückgekehrt sind. Im Westen sieht es anders aus, weil da ist überwiegend dann Aufgabe der Frauen und Großmütter vielleicht auch war, sich um die Kinder zu kümmern und da einfach diese Infrastruktur nicht da ist. Das muss also nachgeholt werden. Aber auch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen können was tun, nämlich indem sie flexible Arbeitsmodelle schaffen. Wir hatten da während der Corona-Zeit auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, dass eben mehr Homeoffice angeboten wurde, was ja zunächst auch einfach mal nötig war, um einfach den Betrieb in vielen Unternehmen aufrechtzuerhalten. Aber da gibt es tatsächlich einen Rückschritt. Also ich höre von vielen Unternehmen, dass sie wieder die Mitarbeitenden in Präsenz zurückholen. Und das ist einfach für die Mütter unheimlich schwierig, kein Homeoffice zu haben, weil sie dann eben immer sich krank melden müssen, wenn mal irgendwas ist mit den Kindern, weil es für die Väter völlig selbstverständlich ist, dass sie weiter zur Arbeit gehen, für viele zumindest. Und die Mütter dann einfach ja sich krank melden müssen und gar nicht arbeiten können, wenn sie nicht von zu Hause aus arbeiten können.
Wobei man sagen muss, als Mutter ist das auch unmöglich. Also mit kranken Kindern zu Hause zu arbeiten, Homeoffice oder nicht, ist nicht möglich.
Genau, ich wollte was ganz Ähnliches sagen. Im Prinzip ist es ja auch nur ein Heftpflaster auf eine Wunde, weil die Mutter, die darf dann großzügigerweise im Homeoffice mit Kindern und Haushalt und allem arbeiten, während der Vater wie selbstverständlich morgens ins Büro fällt, damit er eben genau dieses Pensum nicht noch hat, um einfach auch abschalten zu können. Ich selber habe das Privileg, mir das komplett auszusuchen. Und ich schätze es sehr im Homeoffice, aber warum schätze ich es? Ich bin ganz offen, weil ich mal eben noch eine Waschmaschine anmachen kann, weil ich mal eben da bin, um die Tochter abzuholen und dann noch eine Stunde danach weitermachen kann, weil ich das eigentlich in der Arbeitszeit mache, die Kleine abzuholen und so weiter. Und eigentlich ist schon das nicht mehr so ganz fair. Aber ich verstehe, was du meinst. Es würde der Frau das Leben enorm erleichtern, weil ich habe diesen Vorteil. Deswegen weiß ich, es erleichtert mir das Leben. Aber nur deshalb, weil es eigentlich noch super unfair ist. Wenn ich und mein Mann in gleichen Teilen den Haushalt machen würden, hätte ich das Privileg, morgens an die Arbeit fahren zu können sozusagen und müsste nicht noch an die Waschmaschine denken und so weiter. Das ist zwar eine feine Sache, aber irgendwie noch nicht so richtig gleichberechtigt, wenn man das sagt, es muss Frauen erleichtert werden, ihren Haushalt doch bitte nebenbei noch und die Kinder so ein bisschen zu versorgen. Das ist nicht ganz fair, aber ich wüsste jetzt auch noch keine andere Lösung. Von daher muss ich auch ganz ehrlich sein.
Deswegen habe ich auch an erster Stelle gesagt, es ist eben wichtig, dass im Paar diese Arbeit gleich verteilt wird. Und dann ist es ja, kommt es ja auch darauf an, wie alt ist das Kind. Also ein 12-jähriges Kind lässt sich natürlich, also das muss man jetzt nicht wahnsinnig viel betreuen die ganze Zeit, anders als ein 2-jähriges natürlich. Also das ist ganz anders angewiesen dann auf die Eltern. Es kommt auch ein bisschen auf die Krankheit an, mit einem gebrochenen Fuß ist man ja mental trotzdem irgendwie oft gut drauf und so, während wenn man jetzt eine Grippe hat, also Kinder auch oft weinerlich dann einfach sind dadurch und nochmal viel mehr Zuwendung durch die Eltern brauchen. Und ein Thema, was zum Beispiel für mich hier in der Großstadt, wo es oft enorm lange Arbeitswege gibt, auch wichtig ist, dass man einfach sich diesen Arbeitsweg spart, wenn man im Homeoffice ist. Und dann locker, also in Berlin kommen da mal locker 2 Stunden Lebenszeit pro Tag zusammen, die man einfach mehr und entspannter füllen kann und wo man vielleicht auch nicht eben die Waschmaschine befüllen muss, sondern auch mal Yoga machen kann oder so, ne? Also selbst wenn man dann irgendwie die Aufgaben gleich aufgeteilt hat, würde ich auch sagen, es ist trotzdem cool, einfach diese 2 Stunden mehr zu haben, um auch für sich selber da zu sein. Aber genau auch wie du sagst, also ich bin ja als Freiberuflerin, arbeite ich auch nahezu ausschließlich von zu Hause und ich schätze das zum Beispiel enorm, dass alles irgendwie nebenbei stattfinden kann, dass man eine Waschmaschine anmachen kann, dass man auch mal irgendwie zum Arzt gehen kann oder einkaufen kann, wenn eben nicht alle anderen da sind und man ultra lange warten muss, sondern das auch zu humanen Zeiten stattfinden kann.
Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Das Homeoffice hat total viele Vorteile. Ich will nur einfach nicht vergessen lassen, warum es nötig ist, sozusagen, dass wir das machen, ne? Also für beide muss das Homeoffice ermöglicht werden, damit beide die gleiche Arbeit leisten können und es muss einfach in beide Richtungen gehen. Aber im Prinzip hast du das auch gesagt. Ich wollte es einfach klarstellen, weil wir hatten neulich einen Gast, der sagte so lapidar, und es ist doch so schön, wenn die Frau dann hier zu Hause in Homeoffice arbeiten kann und wenn dann der Kindergarten anruft. Und schon da klingelten bei mir alle Alarmglocken. Und ich dachte so, warum ruft denn der Kindergarten eigentlich sofort und automatisch bei Mama an?
Absolut, gebe ich dir komplett recht. Deswegen sehe ich auch wirklich den Grundbaustein da drin, dass sich da einfach ein Mentalitätswandel vollzieht, dass die Frauen da noch stärker für sich eintreten in der Beziehung und wirklich verhandeln um diese Übernahme der Care-Arbeit. Dazu gehört aber natürlich, dass sie auch darauf achten, dass sie finanziell auf eigenen Füßen stehen können.
Ja, absolut.
Können,
das ist die
damit
Grundlage.
Sie eben diesen Verhandlungsspielraum überhaupt haben. Ja.
Ja, das ist die Grundlage. Da gebe ich dir komplett recht. Aber da dachte ich gerade, du kannst ja die Welt jetzt nicht alleine retten. Und trotzdem hatte ich mich gefragt, ob du auch als Finanzmentorin an Schulen gehst.
Nicht als Mentorin, ich gehe als Speakerin an Schulen. Genau, komme jetzt gerade von einer langen Tour durch Bayern zurück. Da war ich jeden Tag an 2 verschiedenen Schulen und habe also insgesamt 6 Schulen abgeklappert sozusagen, wo ich dann immer für die Oberstufe einen Vortrag gehalten habe. Es waren auch ganz unterschiedliche Schulen, also vom Gymnasium über die Realschule bis hin zur Berufsschule auch, also wo die SchülerInnen tatsächlich auch schon eigenes Einkommen erwirtschaftet haben in ihrer Ausbildung. Genau, arbeite da mit verschiedenen Stiftungen zusammen, die diese Arbeit finanzieren. Denn das ist ja das nächste Problem an den Schulen, ist auch kein Geld sozusagen, um sich mal einen externen oder eine externe einzuladen, die zu einem bestimmten Thema referiert. Da unterstützen zum Glück viele politische Stiftungen diese Arbeit. Ja, und macht auch total viel Spaß. Also für mich, ich lerne ja auch immer was. Ich lerne halt immer, was ist wichtig den jungen Leuten? Worauf wollen die eigentlich sparen? Genau wie du vorhin erzählt hast aus deiner Arbeit, welche Themen haben die eigentlich schon auf dem Schirm? Wie informiert sind die? Häufig sind die auch schon erstaunlich gut informiert, insbesondere was das Thema Aktien und Aktienfonds, ETFs angeht. Also da wissen die oft schon um die Chancen. Wo man sie häufig bremsen muss, ist so ein bisschen dieser Gedanke, wenn ich jetzt das und das mache, dann bin ich in 2 Jahren Millionär oder Millionärin. Also die sind häufig sehr ungeduldig und haben noch nicht so die Medienkompetenz zu unterscheiden, gerade auf Social Media, was sind wirklich zuverlässige, gute Informationen, die mir geboten werden und an welcher Stelle ist das auch einfach heikel, was da besprochen wird und ja, mehr Wunschdenken.
Das wollte ich auch gerade sagen. Die können ja auch, wenn sie von TikTok und Instagram Bescheid werden, da gibt es ja so viele, die sagen, wenn du diese Tipps einhältst, kein Problem, dann spreche ich hier mit den zukünftigen Millionären von morgen. Und ich denke dann so, ganz so einfach ist es nicht. Vor allen Dingen, wenn du nichts mitbringst, das du anlegen kannst, sondern die 15 Euro im Monat erstmal nur machst. Ganz easy, ganz easy. Kauf doch einfach das Mehrfamilienhaus, baus aus und dann kannst du die Wohnung vermieten. Und ich denke so, ja, und von was kaufen?
Ich finde es spannend, was du sagst, das Thema Medienkompetenz, weil ich, also glaube ich gerade bei Instagram, dadurch, dass ich mir vielfach ja die Werbung der Konkurrenten angucke, kriege ich auch immer mehr Finanzwerbung ausgespielt. Und das Thema Frauen, glaube ich, ein großes ist. Letztens bin ich auf einen gestoßen, wo ich dann ein bisschen wühlen musste, weil ich gedacht habe, warum ist das immer das gleiche Bild von der gleichen Frau? Und dann festgestellt habe, da sind nur Männer. Also die Geschäftsführer sind Männer, die Berater sind alle Männer und haben sich aber das Thema Frauen und wir unterstützen hier Frauen ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Da fehlt mir auch so ein bisschen der Bezug, ehrlich gesagt. Da hat es, glaube ich, vielfach damit zu tun, dass man festgestellt hat, Frauen sind ein großer Markt, denen fehlt die Finanzbildung noch. Und dann habe ich oft das Gefühl, anstatt dann Finanzbildung zu vermitteln, ist es dann, ich stehe doch auf deiner Seite, vertrau mir, unten rechts unterschreiben bitte. Also auch da wieder zu lernen, wie unterscheide ich. Und auch diese ganzen Kurse da draußen mit in ETFs investieren leicht gemacht. Kauf dir jetzt für 3.000 Euro meinen Kurs und ich zeige dir, wie du jetzt ganz einfach anfangen kannst. Also das finde ich oft genauso gefährlich oder fast noch gefährlicher als eine Finanzberatung, weil wir ja zumindest immer noch für das haftbar sind, was wir erzählen. Also wenn ich da eine vollkommen falsche, schlechte Beratung mache, dann kann ich dafür belangt werden. Jemand, der jetzt erzählt, was man ja eigentlich nicht darf, aber in diesen Kursen ist es ja nicht reguliert, dass man unbedingt in diesen ETF investieren muss oder in diese Aktien, so, der kann das machen. Der ist danach, wird dann nicht oder kann nicht belangt werden dafür. Und das halte ich halt auch für so gefährlich. Also da will man was Gutes tun als Frau und sagt, hey, ich kümmere mich jetzt mal und landet dann aber beim nächsten, nicht Strukturvertrieb, aber beim nächsten System, wo es auch nur darum geht, dass man doch jetzt bitte diesen Kurs kauft und alles andere ist denen dann auch egal.
Gibt es dich denn bei Social Media? Kann ich mich direkt von dir auch Social Media technisch beraten lassen? Weil das ist nun mal die Welt, die Kids heute.
Ja, ich bin auf jeden Fall auf Social Media zu finden. Auf Instagram habe ich einen Account, einfach unter meinem Namen, Magdalena Sporkmann, und auch auf LinkedIn bin ich zu finden, wo ich über meine Arbeit erzähle, wo ich aber auch einzelne Wissensimpulse teile und wo man auch mit mir in Kontakt treten kann.
Cool, das verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal mit in unseren Shownotes.
Vielen Dank, liebe Magdalena, für diesen inspirierenden Einblick. Ja. In die Shownotes packen wir natürlich auch noch den Link zu deinem Buch und zu deiner Website, wo man noch viel mehr über dich lesen kann und erfahren kann. Und dann möchte ich an der Stelle Danke sagen. Das war sehr inspirierend und gibt, glaube ich, nochmal wieder viel zum Nachdenken. Und hoffentlich ein Stück weit Finanzbildung.
Und danke für die gute Arbeit, die du da jeden Tag leistest für die jungen Mädchen dieser Welt und die jungen Frauen.
Danke für eure Wertschätzung und für die Einladung und euren Podcast. Hat mir Spaß gemacht.
Sehr schön. Tschüss.
Tschüss. Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes.
Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.